Durch Sudans Hauptstadt Khartoum wird ein Sarg getragen zu einer Beerdigung. Das ist nichts Ungewöhnliches. Früher zogen die Trauergesellschaften auch immer durch die Dörfer. Aber in diesem Fall ist etwas ungewöhnlich. Der Sarg ist nämlich leer. Der beerdigt werden soll, ist gar nicht tot. Aber er wird dennoch symbolisch zu Grabe getragen, weil seine Familie sagt, für uns ist er tot. Tot deshalb, weil er Christ geworden ist. So dramatisch verlief es für Yassir Erik, als er Christ geworden ist. Manche kennen vielleicht Yassir Erik. Er war vor einigen Jahren auch mal bei uns hier in der Gemeinde, hat gepredigt und aus seinem Leben erzählt. Und er hat auch bei der Ausländerseelsorge, die damals in Weissach im Tal ihren Sitz hat oder immer noch hat, einige Jahre auch gearbeitet. Er hat ein sehr interessantes Buch auch geschrieben mit dem Titel Hass gelernt, Liebe erfahren, vom Islamisten zum Brückenbauer. Yassir Erik, bei ihm fing es an mit seinem Onkel. Sein Onkel hatte nämlich als Geheimdienstmann die Aufgabe, einen Pastor zu observieren und immer wieder auch zu verhören. Doch diese Begegnung mit dem Pastor hatte erstaunliche Folgen, dass nämlich der Onkel Christ wurde. Und Yassir, ein überzeugter Moslem, kann das nicht glauben und er will dem auf dem Grund gehen, was da sein Onkel für einen Irrweg eingegangen ist. Und dann hat er auch ein sehr besonderes Erlebnis, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Jedenfalls, er wird auch Christ. In der Folge verliert er seine Familie, seine Heimat. Der Glaube an diesen Jesus Christus führt dazu, dass er alles zurücklassen muss. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. So sagt es auch einmal Petrus zu Jesus. Dahinter steckt so diese unausgesprochene Frage, ja und nun, was bringt denn das große Opfer? Was haben wir denn jetzt davon? So eine moderne Frage, was bringt's mir denn eigentlich? Ich lese aus dem Markus-Evangelium Kapitel 10, die Verse 28 bis 31. Da sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete, ich versichere euch, jeder, der meinetwegen oder wegen des Evangeliums, also wegen der Freudenbotschaft, sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern oder Kinder oder seinen Besitz zurückgelassen hat, der wird all das in diesem Leben hundertfach wiederbekommen. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz, wenn auch unter Verfolgungen. Und in der kommenden Welt wird er das ewige Leben haben. Aber viele, die jetzt vorn sind, werden dann am Schluss stehen. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein. Die Jünger haben damals Besitz, Haus und Familie verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Ich nehme an, hier ist niemand unter uns, der das genauso gemacht hat. Wir alle haben das nicht getan, alles zu verlassen. Die Frage, sind wir deswegen so schlechtere Christen oder so ein bisschen so unteres Drittel, so ein bisschen? Es gibt ja Ausleger und auch seriöse Bibelausleger, die das tatsächlich so sehen. Vor diesem Text, den ich gerade gelesen habe, kommt ja diese Geschichte von dem jungen Mann, zu dem Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und dann folge mir nach. Und es gibt Ausleger, die sagen, das ist auch wirklich wörtlich gemeint. Das ist die Radikalität, die hier bei Jesus, vor allem im Markus-Evangelium, zur Sprache kommt. Das heißt, zum Christsein gehört die Besitzlosigkeit. Man muss wirklich alles geben. Und am Anfang der Apostelgeschichte erfahren wir auch, dass die Christen es zumindest am Anfang auch versucht haben, also in einer Art Gütergemeinschaft gelebt hat. Jedem hat alles gehört. Es gab sozusagen keinen Privatbesitz mehr. Später hat man das dann so als urchristlichen Kommunismus bezeichnet. Also jeder, der zur Gemeinde hinzukam, hat also seinen Besitz in die Gemeinde eingebracht. Und das hatte zweierlei Folgen. Zwei Zeichen wurden dadurch aufgerichtet. Erstens ein sogenanntes missionarisches Zeichen. Die Gemeinde hat dadurch deutlich gemacht, wer diesen Jesus besitzt, braucht eigentlich gar nichts anderes mehr. Oder zumindest diese irdischen Dinge haben an Bedeutung, an Wert verloren. Und auch ein diakonisches Zeichen. Denn dieser Besitz kam auch den Leuten zugute, die in Not waren, die Armen. Und Sozialhilfe und soziales Netz und sowas, das gab es ja alles damals gar nicht. Also ein missionarisches, ein diakonisches Zeichen hat die Gemeinde damals aufgerichtet. Und ich muss sagen, mich fasziniert das auch. Es ist wirklich eine interessante Idee und Lebensweise, wo Christsein wirklich sich auch unterscheidet von dem Leben der anderen Menschen. Während wir ja so gutbürgerliche Mittelstandswesen sind in der Regel, man sieht auch gar nicht unbedingt an, dass wir uns irgendwie für Jesus interessieren, ist schon diese Lebensweise ein Zeichen. Irgendwie ist auch schade, dass wir da so weit von entfernt sind. Aber die Frage ist, muss man denn wirklich alles verlassen? Alles zurücklassen? Genau genommen haben die Jünger das auch nicht gemacht. In Markus 1 erfahren wir etwa von einem, hören wir von einem Haus des Petrus und Andreas. Andreas war sein Bruder. Die beiden hatten zwar ihr Haus verlassen, um Jesus nachzufolgen, aber anscheinend blieb es immer noch in ihrem Besitz. In diesem Hause lebte auch die Schwiegermutter des Petrus. Petrus war also verheiratet. Und wenn in der katholischen Kirche Petrus als erster Papst gilt, muss man sagen, zumindest der erste Papst war verheiratet. Hat Petrus eigentlich seine Frau zurückgelassen? Zumindest ist sie nicht mit Jesus mitgegangen. Wir haben da keine Informationen darüber. Aber getrennt hat er sich offensichtlich nicht von ihr. Denn später erfahren wir, dass er sie auf seine Missionsreisen mitgenommen hat. Und nicht nur Petrus, auch andere der Jünger. Das erfahren wir so ganz nebenbei aus einem Paulusbrief, 1. Korinther 9, Vers 5. So kann man also sagen, alles zu verlassen, alles herzugeben, das ist keine Pflicht, um Christ zu sein, um Jesus nachzufolgen. Können wir Wohlstandschristen also beruhigt aufatmen, das volle Haus bleibt uns erhalten, bis unters Dach vollgestopft. Aber dennoch bleibt ja die Frage, wir haben vielleicht nicht alles verlassen, aber was haben wir denn überhaupt verlassen? Ich glaube nicht, dass es Nachfolge geben kann, ohne dass man auf irgendwas verzichtet, irgendwas zurücklässt, irgendwas verlässt. Aber was kann denn das überhaupt sein? Wir haben ja alle volle Terminkalender. Aber Nachfolge bedeutet ja, das braucht Zeit. Wenn jemand Christ ist, entsteht eine ganz praktische Frage im Blick auf den Terminkalender. Was lasse ich jetzt bleiben, damit Zeit auch für Gott bleibt? Welche Räume, welche Lebensbereiche betrete ich jetzt nicht mehr, damit Raum bleibt für diese Gottesbeziehung? Welche Bereiche meiner Freizeit muss ich vielleicht auch opfern, um freie Zeit für die Nachfolge zu haben. Also ich denke, wenn man nachfolgen will als Christ, dann ist schon die Frage, was lasse ich denn zurück? Irgendwas muss es sein. Wir können nicht einfach so weiterleben wie bisher. Und natürlich gehört auch das dazu, dass wir das verlassen, was dieser Glaubensbeziehung, die Glaubensbeziehung ist ja in der Bibel eine Liebesbeziehung, was dieser Liebesbeziehung zu Jesus Christus widerspricht. Konkret kann das zum Beispiel eine neue Sichtweise bedeuten. Ich setze meine alte Brille ab und setze eine neue auf, eine neue Sichtweise. Diese neue Sichtweise kann bedeuten, ich sehe Menschen, als Personen und nicht nur als Mittel zum Zweck. Wenn man also mal wieder unter Zeitdruck ist und im Supermarkt steht und wieder von den 5 Kassen ist wieder nur eine offen, dann kommt natürlich so ein gewisser Ärger hoch. Und dann ist man schon gereizt und sieht die ganzen Leute, meine, die kommen aber nicht zu Potte, können ja nicht ein bisschen schneller auspacken. Und dann sieht man die Verkäuferin da vorne sitzen, die wieder mal zu langsam arbeitet oder wieder nicht genau weiß, was die Aubergine kostet, die dann wieder nervige Fragen stellt, sammeln Sie Punkte, haben Sie Payback, bei jedem Einkauf muss man 3-mal Nein sagen. Kann man zumindest Nein sagen üben, das fällt nämlich manchen Leuten schwer. Jemand, der lange Schlange oder die Verkäuferin, die nicht erkennen, dass die Schlange schon bis zum Ende des Supermarkts reicht und immer noch nicht die Kollegin herbeibittet, damit die zweite Kasse geöffnet wird. lästige Leute, die mich nur stören in meiner Tagesplanung, wo ich doch so unglaublich unter Druck bin und schnell voran muss. Aber man kann ja auch diese Menschen als Menschen sehen, als Personen. Dass man sich klar macht, diese Menschen vor mir, die sind auch von Gott aus Liebe gemacht worden. Für die ist auch Jesus in die Welt gekommen und für Verkäuferin auch. Die sind auch nicht mehr, die sind auch nicht weniger wert als ich, wo ich immer denke, ich bin jetzt der Mittelpunkt der Welt. Warum wird für mich eigentlich nicht eine eigene Special-Kasse eröffnet? Ja, so ist es eben nicht. Und man kann so eine lange Schlange ja auch dafür nutzen, vielleicht auch für diese Leute zu beten, die da vor einem stehen. Wer weiß, mit welchen Plagen die sich da rumschlagen. Ein anderer Blickwinkel. Menschen nicht als Mittel zum Zweck, als lästige Hindernisse auf meinem Lebensweg zu betrachten, sondern als kostbare Geschöpfe Gottes. Oder noch ein anderes Beispiel. Das Internet ist ja ein riesiger Markt, vielleicht sogar der größte Markt ist ja der pornografische Markt. Vor allem Männer schauen sich also Bilder von Frauen an und ich denke auch manche Christen machen das. Auch hier ist die Frage, diese Frauen, die man da sieht, das sind ja wirkliche Menschen. Das sind ja keine computererzeugten Puppen, die man da sieht. Das mag vielleicht auch mal sein. Aber dahinter stecken ja Menschen, die leben wirklich. Und die hier jetzt zum Objekt gemacht werden. Zu einer lebenden Sache letztlich. Zur Bedürfnis meiner eigenen, zur Befriedigung meiner eigenen Bedürfnisse. Also ein anderer Blickwinkel. Nehme ich Menschen wirklich als Menschen wahr? Oder sind sie nur Mittel zum Zweck für irgendwas, was ich halt will und erreichen will? Und dann muss man vielleicht auch manche Sichtweisen auch mal zurücklassen. Es waren nur zwei kleine Beispiele. Man könnte unzählige viele nennen, wie Nachfolge sich auch ganz konkret in kleinen Dingen im Leben äußern kann. Nachfolge bedeutet, ich verlasse das, was meiner Liebesbeziehung zu Jesus Christus widerspricht. Und wenn ich das nicht kann, das ist ja oft so, wir können manche Dinge im Leben nicht lassen. Sie sind fast zu einer Art Sucht geworden. Dann muss ich mir das auch eingestehen und sagen, ich hole mir Hilfe. Vielleicht brauche ich dann einen vertrauensvollen Menschen, der mich unterstützt, dass ich gewisse Dinge in meinem Leben auch ändere. Der mich begleitet und korrigiert. Vielleicht ist auch mal ein sogenanntes Heilungsgebet nach Jakobus 5 dran. Vielleicht muss auch jemand mal Seelsorge in Anspruch nehmen oder in wirklich schweren Fällen, gerade bei Süchten, auch professionelle Hilfe. Aber zunächst mal ist es so, dass man mal anfängt, überhaupt mal über sein Leben nachzudenken. Wir sind ja gerade in der Passionszeit, auch Fastenzeit genannt. Und das soll ja eine Zeit sein, in der wir auf den leidenden und sterbenden Jesus blicken, der aus Liebe zu uns alles aufgegeben und verlassen hat. Seinen himmlischen Reichtum, seine himmlische Heimat und sogar sein Leben. Und dass wir uns nun auch fragen, was lasse ich denn jetzt eigentlich mal zurück? Wovon trenne ich mich? Also Aufgabe, nehmen Sie heute noch Ihren Kalender. Bis Ostern muss mindestens noch dreimal irgendwo drinstehen, Zeit mit Gott. Und ja, wie fängt man dann an, wenn man so eine Zeit mit Gott hat? Manche sind ja Profis da drin, aber andere vielleicht nicht. Man nimmt sich so ein modernes Suchtmittel wie Tee oder Kaffee. Ein Kuchen darf es vielleicht auch sein, damit es ein bisschen angenehmer ist. Ein Bibelwort wäre schön, vielleicht aus den man nimmt die Losungen dazu. Die kann man sich auch kostenlos runterladen aufs Handy. Und dann auch mal überlegen, ja, was bedeutet mir eigentlich diese Glaubensbeziehung? Und wo wird das auch sichtbar in meinem Leben? Und dazu gehört dann auch das Gebet. Denn wir allein können Änderungen in der Regel nicht schaffen. Gott selbst muss uns letztlich zeigen, was wir zurücklassen müssen auf diesem Weg der Nachfolge und auf welchen Weg wir überhaupt gehen sollen, wohin es hingehen soll mit unserem Leben. Also Nachfolge ist durchaus kein leichtes Geschäft. Man muss sich von etwas trennen und das fällt einem nicht leicht. Und so ist es ja auch so, je länger man an einem Ort wohnt, desto mehr häuft sich an. Sich trennen fällt nicht leicht. Und wie bei Jesse Erik kann es sogar zu riesigen Verlusten führen, des ganzen bisherigen Lebens. Oder gar wie bei manchen Christen in anderen Ländern, die durch ihren Glauben auch in Lebensgefahr geraten. Also Nachfolge ist nichts Leichtes, aber, und das ist mir jetzt wichtig zu betonen, Nachfolge ist etwas Schönes. Warum? Jesus sagt, wer mir nachfolgt, bekommt eine neue Familie geschenkt. Gemeint ist die Gemeinschaft von Christen, die Gemeinde. Und dieser Yasir Erik hat das auch so erlebt. Er ist dann nach Kenia geflohen und dort hat er dann eine Familie gefunden, die ihn aufgenommen hat. Und später hat er dann auch seine zukünftige Frau Maren kennengelernt, eine Christin. Und mit ihr ist er dann 1999 nach Deutschland gekommen. Nachfolge ist schön, man bekommt eine neue Familie. Oder noch besser. Wir müssen ja unsere Familie zum Glück in der Regel nicht aufgeben. Wir bekommen sogar eine zweite dazu. Bonus. Eine Bonusfamilie. Eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern verbunden durch Jesus. Also wir sozusagen als große Familie. Das heißt nicht immer, dass alles schön und kuschelig wird. Das wissen wir in der Gemeinde genauso wie überall. Und trotzdem etwas Besonderes. Menschen, die miteinander verbunden sind. Nachfolge ist auch deshalb etwas Schönes, weil der Weg der Nachfolge zu einem schönen Ziel führt. Jesus sagt, ihr bekommt in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Dieses irdische Leben ist also nicht alles. Das eigentliche Glück kommt erst noch. Man muss also nicht wie aus einer Zitrone sozusagen aus diesen paar Jahrzehnten, die man vielleicht hat, alles herauspressen an Glück. Wir können auch wegen der Nachfolge vielleicht auch auf manches verzichten, was wir meinten vielleicht bisher, das brauche ich unbedingt zum Leben. Denn wie Jesus selbst sagt, die Letzten werden einmal die Ersten sein. Also wenn man sich als Christ auch mal als Letzter vorkommt, weil man denkt, alle denken nur, das ist wieder so ein religiöser Spinner. So sagt Jesus, ja, aber wo wir auch auf dieser Erde verzichten, wir werden da nicht zu kurz kommen. Nachfolge ist also schön, weil die Nachfolge zu einem schönen Ziel führt. Nachfolge ist auch deshalb schön, weil wir im Gepäck eine gute Nachricht haben. Eine Freudenbotschaft, Evangelium heißt das. Das ist anders als in der Zeitung. Am Freitag zum Beispiel auf der Panoramaseite in der Zeitung, da stand schon wieder Todesstrafe für Fahrer unter Alkoholeinfluss. Rassismusvorwurf gegen Hornbach. Momo-Challenge ängstigt Eltern. Küchenhilfe soll Kita-Essen vergiftet haben. Das sind also die Nachrichten auf Panorama-Seite. Also wenn Sie Urlaub mit Panorama-Blick buchen, muss nicht unbedingt ein schöner Blick sein, nicht, dass Sie denken. Wir bringen dieser Welt eine Freudenbotschaft, eine gute Nachricht, nicht solche schlechten Nachrichten. Und das finde ich schön an der Nachfolge. Wir haben keine schlechten Nachrichten im Gepäck. Nachfolge ist auch deshalb schön, weil wir dem nachfolgen, der wunderbar ist. Und das kann man am schönsten sehen an dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat von diesem verlorenen Sohn. Dieser Sohn, der ein Versager ist, gescheitert im Leben, schuldig geworden ist, wird bei seiner Heimkehr nicht abgelehnt. Ah, da kommt unser Versager und meint jetzt, wir würden ihn wieder in die Familie aufnehmen. Ha, ha, ha. Nein, der Vater rennt auf ihn zu, nimmt ihn in die Arme, umarmt ihn, küsst ihn. Und so wie dieser Vater ist auch Jesus. Solch einen wunderbaren Herrn haben wir. Nachfolge ist schön, weil es wunderbar ist, wem wir da nachfolgen, weil der wunderbar ist. Und zum Schluss, Nachfolge ist auch deshalb schön, weil dieser Gott, an dem wir glauben, lebendig ist. Weil dieser Jesus Christus lebt und der Osterglaube nicht nur eine schöne Vertröstung ist. Und dazu zum Schluss eine unglaubliche Geschichte, die ich Ihnen noch erzähle, die ich gerade erst gelesen habe, die sich vor ein paar Jahren offensichtlich ereignet hat. Ich kann es natürlich nicht selber nachprüfen. Berichtet von einem Mitarbeiter eines amerikanischen Missionswerkes namens Global Disciples. Ein Mitarbeiter dieses Missionswerks ist im Süden Asiens unterwegs. Er macht dort Schulungen für Christen und angehende Gemeindeleiter. Und an einem Tag solch einer Schulung steht plötzlich ein orange gewandeter buddhistischer Mönch in der Tür. Und der interessiert sich, was machen die da eigentlich, diese Christen? Und der darf dann da bleiben, er wird hereingebeten, darf sich das anhören. Und am nächsten Tag bringt er zwei weitere Mönche mit. Jetzt sind sie zu dritt. Und als sie den Unterricht einige Zeit verfolgt haben, kommen sie ins Nachdenken und sagen, einer muss hier aber falsch liegen. Entweder ist der buddhistische Weg der richtige oder der christliche. Und das ist eigentlich eine erstaunliche Aussage, weil der Buddhismus ist ja eigentlich gar nicht so, dass er sagt, nur wir und keine andere Religion darf Recht haben. Ist eigentlich eine sehr offene Religion. Aber die haben erkannt, irgendwas stimmt da nicht. Entweder ist es so oder so, aber beides passt irgendwie nicht. Und dann wollen sie es wissen. Und sie sagen zu dem Mitarbeiter, du musst uns beweisen, dass dein Gott wirklich gibt. Sie laden ihn sozusagen zu einem Gottesurteil ein. So ähnlich wie bei Elia auf dem Karmel im Alten Testament. Und sie sagen zu ihm, wir wollen gemeinsam in den Wald gehen, uns auf eine Lichtung setzen. Und wenn dein Gott es schafft, uns ein Mittagessen zu besorgen und in der Trockenheit Regen zu bringen an dem Tag, dann wissen wir, dass er recht hat. Sie gehen vormittags auf die Waldlichtung. Es ist etwa 12.30 Uhr, als plötzlich ein Mann im Wald herumbrüllt. Ein Mann stolpert auf die Lichtung, ein Wanderer, der sich verirrt hat. Er sieht die vier Leute, sie sagen ihm, wo es weitergeht. Sie kommen ins Gespräch und er setzt sich hin, öffnet seinen Rucksack und teilt sein Vesper mit ihnen. So war also das Mittagessen schon mal geregelt. Dann passiert weiter nichts, der Himmel ist blau wie bei uns heute. Irgendwann brechen die drei Mönche auf. Der Mitarbeiter bleibt noch sitzen und betet weiter, geht dann aber auch nach Hause. Aber dann so am ganz späten Nachmittag oder frühen Abend kommt er dann doch. Ein heftiger Regen, der so heftig ist, dass der geplante Abendgottesdienst abgesagt werden muss, weil die Wege unpassierbar geworden sind. Am nächsten Morgen kamen also die Mönche und sagten, du hast uns überzeugt, wir wollen auch zu euch gehören, und sie ließen sich taufen. Heute folgen diese Mönche Jesus Christus nach. Sie sind sozusagen Mönche geblieben, aber sie haben letztlich doch ihr bisheriges Leben komplett aufgegeben. Natürlich kann das alles Zufall gewesen sein. Man weiß es nicht. Aber für diese drei Leute war das überzeugend genug. Und nun ist ihr Leben geprägt von zweierlei. Von einer missionarischen Seite, dass sie nämlich anderen von dem erzählen, was sie entdeckt haben. Und eine diakonische Seite, dass sie nämlich sich jetzt um Drogenabhängige kümmern. Also Nachfolge als etwas Schönes, weil wir nicht irgendwie einen toten Glauben folgen, irgendeiner Vertröstung, irgendwie ins Jenseits träumen, damit das irdische Leben erträglicher wird, sondern weil dieser Gott lebt. Amen. Aus dem neuen Liederbuch singen wir das Lied Ein Leben gegeben. Das ist die Nummer 131, die beiden Strophen.